Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen, freut mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Es ist so, wir haben schon ein bisschen festgestellt, dass wir mit Texten nicht so viele Menschen erreichen wie mit dem Hören. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen was anders. Wir laden mehr Gäste ein, wie Rob Ockman und heute sogar einen ganz besonderen Gast, die Barbara Traub, Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Wir sind aber schon sehr, sehr viel länger auch miteinander befreundet und kennen uns. Und deswegen habe ich gedacht, wir probieren jetzt mal was Neues. Wir fangen heute das Format an 5:3 oder 5:4. Das heißt, ich habe 5 Fragen an Barbara, Barbara dann 3 oder 4 Fragen an mich. Und so möchte ich in den kommenden Folgen von Verschwörungsfragen einfach jüdische Stimmen zu Wort kommen lassen. Barbara, herzlich willkommen zum Podcast Verschwörungsfragen.
Ja, hallo Michael.
Ja, Barbara, du bist also die Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Und uns ist das klar, aber viele Hörerinnen und Hörer würden das einfach mal gern verstehen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen jüdisch, israelisch und israelitisch?
Also jüdisch bedeutet, es war gut, dass du mir die Frage gestellt hast, weil damit habe ich mich selber nochmal auseinandersetzen müssen, weil ich verwende sowohl jüdisch als auch israelitisch. Also jüdisch und israelitisch bezieht sich zuerst einmal an die Religionsgemeinschaft und auch an eine nationale Gruppe, also Volksgruppe, die an einen Gott glauben, die die Tora und den Talmud als heiliges Buch haben und die in einer bestimmten Region, nämlich im Land Israel, diese Religion sich gegründet hat und entstanden ist. Jüdisch, den Begriff verwendet man in der Zeit eigentlich der Perser, als die Perser das Land besetzt hatten, als Unterscheidung oder als eine Bezeichnung einer Volksgruppe. Und zwar kommt es eigentlich von dem hebräischen Wort Yehudi. Das waren die Bevölkerung, die im Land Juda gelebt hat. Dieser Begriff wurde dann auch weiter verwendet. Wir selber, wenn wir über uns sprechen, dann im religiösen Sinn, dann sprechen wir von den Bnei Israel, das sind die Kinder Israels. Daraus entstand dann der Begriff auch Israeliten, wobei der Begriff selber tatsächlich auf deutschem Boden erst während und nach den Napoleonischen Kriegen sich eingebürgert hat, in Unterscheidung zu dem eigentlich negativen Begriff oder negativ verwendeten Begriff von der Gesamtbevölkerung gegenüber den Juden, indem man sie sozusagen damit eigentlich diskriminierend diesen Begriff verwendet hat. Und um das zu verändern und zu sagen, einen neutralen Begriff zu verwenden, hat man diesen Begriff israelitisch in Frankreich, und der mit den Napoleonischen Kriegen hat er sich dann auf deutschem Boden sozusagen verbreitet. Gleichzeitig ist aber damit auch die Veränderung des Selbstverständnisses der jüdischen Bevölkerung entstanden, nämlich man wollte sich abheben von dem streng traditionellen Judentum ein Stück weit, um zu zeigen, dass man jetzt Bürgerinnen und Bürger des Landes ist und dass sozusagen israelitisch auch die Glaubensgenossen, die aber Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden sind in der Gesamtbevölkerung im damaligen Deutschen Reich. Also dieser Begriff hat sich eigentlich so im Anfang des 19. Jahrhunderts durchzusetzen begonnen. Und heute werden beide Begriffe verwendet. Also manche Gemeinden in Deutschland bezeichnen sich in der Bundesrepublik als jüdische Gemeinde und manche verwenden, so wie wir hier in Württemberg, israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs. Und israelisch bezeichnet die Bevölkerung, die im Land Israel heute im Eretz Israel wohnen, die aber nicht unbedingt sich als religiös verstehen, sondern dort gibt es genauso säkulare Israelis wie arabische Israelis, also das heißt, es sind eine gemischte Bevölkerung. Auch die Drusen leben dort, sind Israelis, also das heißt, alle, die im Land Israel Bürgerinnen und Bürger des Landes Israel sind, das ist die nennen sich dann israelisch.
Genau, also das muss ich auch immer wieder erklären und das auch einer der Gründe, warum ich ganz klar sage, antizionistisch ist israelbezogener Antisemitismus, weil wer gegen Israel ist, der greift einen Staat an, in dem jüdische Menschen, aber auch muslimische, christliche, drusische, anders nicht religiöse leben und das ist eine Staatsangehörigkeit. Genau, ja. Also das muss man quasi unterscheiden, aber das tun natürlich die Leute nicht, weil sie sagen, es ist ein jüdischer Staat und deswegen lehnen wir ihn ab. Andere Staaten lehnen die ja nicht ab und da merkt man, glaube ich, die Wurzeln vom Antisemitismus. Wir hatten in Deutschland auch die Tradition mosaisch, ja, und dann kam aber aus Frankreich, wie du es gesagt hast, israelitisch. Ja,
also meine Großmutter zum Beispiel, meine Großeltern haben noch in ihrer Geburtsurkunde mosaisch stehen.
Ja, genau. Also,
aber es Juden sozusagen gibt es weltweit, aber die Bezeichnungen sind unterschiedlich. Also hier in Deutschland ist sowohl jüdisch als israelitisch die Bezeichnung. In Frankreich zum Beispiel viel stärker Israelit, also die Communauté Israelit. Und in Amerika ist und im englischsprachigen Raum ist also jüdisch Jews der häufigste Begriff.
Genau. Also hoffentlich jetzt klarer geworden. Übrigens, was Barbara auch erwähnt hat, die Bina Israel, also die Kinder Israels, die Bina Noach sind die anderen, sind die Kinder Noahs. Das ist etwas, was ich sehr spannend finde, aber nicht heute. Sondern heute geht's drum, dass wir auch einfach mal wissen wollen, die Hörerinnen und Hörer, wie wird man Vorstandssprecherin von der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs? Wie bist du das geworden?
Also zunächst mal die Religionsgemeinschaft, die israelitische Religionsgemeinschaft hat eine Satzung, nach der alle 4 Jahre die Repräsentanz gewählt wird. Ich bin zuerst mal in die Repräsentanz gewählt worden und dann einige Jahre später in den dreiköpfigen, aus der Repräsentanz in den dreiköpfigen Vorstand. Die Motivation, dass ich mich in die Repräsentanz wählen habe lassen, war eigentlich darin begründet, dass ich, als ich hier in Stuttgart ankam, ich bin auch eine Zugewanderte sozusagen, aus Österreich zugewandert, dass damals die große Gruppe der jüdischen Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion angekommen sind. Das waren im Jahr ungefähr 300 bis 400 Menschen, die dann Mitglieder unserer Gemeinde geworden sind und die aus einem Land kamen, das eine völlig andere Gesellschaftsform hatte, die oft auch wenig religiös geprägt waren, die zwar wussten, dass sie jüdisch sind, die auch als ganze Familienverbände kamen, also Großeltern, Eltern, Kinder, aber dennoch wenig Bezug zur Religion hatten, weil sie einfach im Kommunismus die Religion ja nicht ausüben konnten. Und ich habe mich dann aufgrund meiner früheren Arbeit engagiert in der Gemeinde und das, was man dann später Integrationskurse genannt hat, habe ich damals schon den neuen Ankömmlingen angeboten, die das auch sehr gerne aufgenommen haben und habe ihnen über die deutsche Gesetzgebung, über Demokratie sie unterrichtet und gleichzeitig ihnen aber auch zu religiösen Festen mitgenommen, sie in die Synagoge eingeladen und habe dadurch sehr viel Vertrauen bei den neuen Mitgliedern bekommen. Und innerhalb kürzester Zeit ist die Gemeinde ja von einem Viertel auf drei Viertel jüdische Zuwanderer. Und das war eigentlich die Gruppe von Menschen, die mich dann auch gewählt haben in die Repräsentanz. Und als die Möglichkeit war oder man mir angeboten hat, mich in den Vorstand, zu wählen, habe ich das ja schon als eine spannende Herausforderung empfunden, zumal ich die erste Frau war, die überhaupt in eine Vorstandsposition gewählt wurde. Und ich fand es schon auch ein gutes Zeichen nach außen hin, dass Juden nicht, dass Funktionen in einer jüdischen Gemeinde nicht nur von Männern übernommen werden. Und ich wollte damit eigentlich auch Frauen Mut machen, eine solche Tätigkeit zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen.
Eben, also ich meine, amerikanische Präsidenten haben es noch nicht geschafft, das sind immer nur Männer gewesen. Wir hatten in Deutschland immerhin schon Angela Merkel, aber noch keine Präsidentin. Aber die jüdische Gemeinde, die israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, die hat es geschafft. Und wir haben jetzt noch was gemeinsam geschafft, nämlich einen neuen Staatsvertrag. Und mich hat das persönlich sehr bewegt. Der wurde im Landtag von Baden-Württemberg am gleichen Tag beschlossen, wo der Deutsche Bundestag ja eher auseinandergeflogen ist. Also das hat mich fast zerrissen und ich habe mich ja dann auch geäußert, weil ich das sehr schlimm fand. In Baden-Württemberg haben die Demokratinnen und Demokraten zusammengehalten und auf Bundesebene ging es damals richtig schief. Dieser Staatsvertrag, Staatsverträge, es ist ja einmal mit der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und Württemberg. Was ist das? Ein Staatsvertrag und was bedeutet er für das jüdische Leben? Ja, warum, du warst ja auch da. Warum bedeutet uns das so viel?
Den ersten Staatsvertrag haben wir als israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg und Baden 2010 mit dem Land Baden-Württemberg ausgehandelt. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn es war das erste Mal in der Geschichte, dass eine jüdische Gemeinde hier in Baden-Württemberg einen Staatsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg abschließt. Und das bedeutet zuerst einmal, es ist eine Sicherheit. Es ist eine Sicherheit, dass wir als jüdische Gemeinde, als jüdische Gemeinschaft in Baden-Württemberg anerkannt sind, dass das Land sich dazu bekennt, diese Gemeinschaft zu fördern, zu unterstützen, finanziell, aber nicht nur finanziell und materiell, sondern auch ideell, beides zusammen, und dass wir damit Planungssicherheit haben. Und ein Staatsvertrag hat eben auch eine gesetzgebende Funktion. Das heißt, es muss von jeder Regierung auch weitergeführt werden. Und das gab uns und gibt uns bis heute eine Sicherheit, dass wir hier als Jüdinnen und Juden in diesem Land gewollt, gewünscht sind und dass wir an dieser Gesellschaft als gleichwertige Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten und uns einbringen und Verantwortung übernehmen.
Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ich war ja damals beim ersten Staatsvertrag noch als Referent dabei gewesen, und ich erinnere mich noch, dass da zum Beispiel das Thema Antisemitismus damals 2010 noch gar keine Rolle spielte. Es war noch so ein Optimismus, und wenige Jahre später ist ja dann umgekippt, haben wir alle gemerkt, der Antisemitismus ist wieder da, und er war nie weg, aber er ist wieder sichtbar geworden, und haben uns dem gemeinsam entgegengestellt, ist jetzt auch im Staatsvertrag drin.
Ja, wir haben ja jetzt auch einen eigenen Posten dafür bekommen. Wir haben zum einen Gelder bekommen, um die Sicherheitsvorkehrungen in den Gemeinden zu erhöhen, und zwar auch dauerhaft. Das gibt uns auch als Gemeinschaft ein größeres Sicherheitsgefühl hier im Land. Und das Zweite ist, wir haben Geld, das war auch mein Wunsch und von beiden Landesverbänden der Wunsch, dass wir eben nicht nur für materielle Sicherheit oder personelle Sicherheit, sondern dass wir eben auch das Bildungswerk eröffnen können, womit wir eben auch den nicht-jüdischen Bürgerinnen und Bürgern darlegen können, sie informieren können, sie einführen können in das, was Judentum ist. Was viele haben ja in ihrem Leben nie einen lebendigen Menschen, jüdischen Menschen überhaupt kennengelernt.
Genau, aber jetzt alle haben einen gehört. Aber nee, wirklich, das ist für mich auch sehr wichtig. Also ich habe das ja auch im Landtag damals gesagt in meiner Rede. Bildung stammt aus dem ersten Buch Mose. Also der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Es gibt evangelische, katholische Bildungswerke. Jetzt wird es endlich auch ein jüdisches Bildungswerk geben. Und ich glaube wirklich, dass das eine Chance ist. Wir werden sicher wieder nicht alle Menschen erreichen. Es wird Menschen geben, die wollen damit nichts zu tun haben. Aber ich glaube, Menschen, die sich aufrichtig interessieren, haben dann nochmal eine Chance, das Judentum kennenzulernen. Und zwar nicht nur vom Antisemitismus her. Das ist ja auch etwas, was uns wichtig ist. Ja, mein Titel ist ja erweitert worden, um jüdisches Leben zu fördern, weil wir sagen, wir definieren auch das Judentum nicht negativ. Wir definieren es aus sich selbst heraus, positiv, mit dem auch was beiträgt zur Gesellschaft. Und da wäre auch schon meine nächste Frage. Welche Strömungen des Judentums gibt es denn in Baden-Württemberg?
Also man kann sagen, in der Bundesrepublik insgesamt sind 80% der Gemeinden sogenannte Einheitsgemeinden. Das ist eine Entwicklung, die nach 1945 hierzulande und auf europäischer Ebene, vor allem aber in den deutschsprachigen Raum, stattgefunden hat. Das heißt, dass die Gemeinden nach dem traditionell orthodoxen Ritus gestaltet sind, sich daran orientieren. Was aber nicht heißt, dass alle Menschen automatisch orthodox leben. Und die israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs ist auch eine Einheitsgemeinde nach orthodoxem Ritus. Aber wir haben seit einigen Jahren noch eine liberale Gruppe. Das heißt, wir bieten Gottesdienste nach dem orthodoxen Ritus an, aber wir bieten auch den Mitgliedern, die sich liberal verstehen oder nicht orthodox, einen liberalen Gottesdienst. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Die orthodoxe Strömung sieht sowohl Tora als auch Talmud, neben dem Eingottglauben, als die heiligen Bücher an, deren Inhalte nicht verändert werden dürfen. Also kein Buchstabe darf verändert werden. Und nehmen daher auch die Gebote und Gesetze, die ja mehr sind als nur die 10 Gebote, nämlich 613, wörtlich. Während im liberalen Judentum, das sich vor allem ab Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt hat, gesagt wird, die Tora ist das heilige Buch, das von Gott gegeben wurde, aber der Talmud, also die Ausführungserlässe, die Tora ist quasi das Grundgesetz, aber die Ausführungserlässe im Talmud, die sind von Menschen festgelegt zu einer bestimmten Zeit und können aber abgeändert werden, weil sie eben von Menschen gemacht sind und nicht von Gott gegeben. Und deswegen sind manche Gebote, werden im liberalen Judentum anders verstanden, wie zum Beispiel die Essensgebote oder auch die Art, wie der Schabbat gehalten wird. Und was natürlich auch wichtig ist, mit Beginn des 18., 19. Jahrhunderts beginnt ja auch die Emanzipation der Frauen. Das heißt, dass auch im liberalen Judentum die Frauen genauso Funktionen wie Männer ausüben können, dass sie auch die Rollentrennung zwischen Mann und Frau aufgehoben ist. Also dass beide nicht nur gleichwertig sind vor Gott, wie das ja auch im orthodoxen Judentum verstanden wird, sondern dass sie auch die gleichen Rechte haben.
Genau, das heißt,
und Pflichten natürlich auch.
Wir haben damit quasi häufig Einheitsgemeinden in Deutschland mit liberalen oder konservativen Vorständen, ehrenamtlich und dann orthodoxe Rabbiner. Das ist so ein Klassiker. Aber wir haben auch weitere Gemeinden, du hast die Liberalen erwähnt. Teilweise, ja, im Badischen haben wir auch Rabbatgemeinden. Mhm. Aber die Vielfalt des jüdischen Lebens ist also wieder da.
Also es gibt ja innerhalb der Orthodoxie und innerhalb des liberalen Judentums ja auch nochmal verschiedene Spektren. Du hast es ja selber jetzt erwähnt, Chabad ist nochmal eine eigene Strömung innerhalb des orthodoxen Judentums. Und genauso gibt es im liberalen Judentum von unorthodox, von konservativ bis hin zu progressiv, also alle Facetten im Grunde genommen.
Also, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer hören schon, so wie es im Evangelischen von Pietismus über liberale Strömungen bis zu, ja, ich weiß nicht, akademischen Spezialdisziplinen gibt. Genauso bunt ist das Judentum auch. Deswegen meine fünfte Frage an dich. Wie hat sich das Verhältnis entwickelt zu Christentum und auch Islam in Württemberg?
Also ich denke, die jüdischen Gemeinden nach 1945 waren sehr abgeschlossen. Sie waren Familien- und Heimatersatz für viele, die die Gemeinden zuerst mal wieder gegründet haben, die entweder hier als Displaced Persons angelangt sind oder in interkonfessionellen Ehen überlebt haben. Das heißt, die Gemeinde war ein Hort, der sich eher abgeschlossen hat, wo man sein Judentum gelebt hat, und außerhalb der Gemeinde hat man sich oft auch nicht als Jude zu erkennen gegeben. Und meine Generation, also die zweite Generation, kann man sagen, nach der Shoah, wir haben ein anderes Verständnis gehabt. Wir haben verstanden, dass unsere Eltern sich abschließen wollten, dass sie das gebraucht haben auch. Aber dass wir wollten zeigen, dass wir hier leben, dass wir uns hier einbringen wollen und dass wir deswegen auch die Gemeinde öffnen wollten. Und haben uns hier auch aktiv eingebracht und deswegen auch diese Begegnung mit dem Christentum und auch mit dem Islam, vor allem also seit den Mitte der 90er Jahre, gefördert haben. Die Begegnung mit dem Christentum gab es schon vorher. Es gab ja die Gründung, auch hier in Stuttgart gibt es ja die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, gibt es auch in anderen Städten. Das war so der erste Versuch, der aber eigentlich eher von außen, von amerikanischer Seite, von der amerikanischen Besatzung her angeregt wurde, um eine gewisse Aussöhnung zwischen Christen und Juden herbeizuführen. Aber sie war sehr stark geprägt noch von dem Gedanken, auf der einen Seite quasi Täter und auf der anderen Seite die Opfer. Und ich habe selber, als ich hier ankam, viele Gedenkveranstaltungen erlebt, wo immer wieder zuerst das Schuldbekenntnis ausgesprochen wurde und dann ist man erst sozusagen an die inhaltlichen Themen herangegangen. Und wir wollten eigentlich einen Dialog auf Augenhöhe, nicht wir wollten, wir wollen ihn, auf Augenhöhe. Und deswegen war es uns wichtig, ein offenes Judentum zu zeigen, mit allen, egal welchen religiösen Hintergrund, ob es orthodox oder liberal ist, dass wir auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen. Wir sind im Dialog mit den christlichen Kirchen sehr weit gekommen. Wir können uns heute treffen und sind, glaube ich, ohne Vorbehalte und können auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten leben. Mit den islamischen Gemeinden ist es unterschiedlich. Es gibt manche, mit denen wir nach wie vor ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis haben. Wir haben aber auch gemerkt in den letzten Jahren, insbesondere aufgrund der politischen Situation in Israel und mit den arabischen Ländern im Umfeld, dass sich vor allem von islamischer Seite Zurückhaltung spürbar geworden ist, also speziell nach dem Überfall der Hamas auf die Kibbutzim im Nir Oz und Kfar Aza. dass sich manche islamische Gemeinden zurück, Moscheegemeinden zurückgezogen haben, sich überhaupt nicht geäußert haben. Und das führt bis heute schon auch zu einer gewissen Distanzierung, muss man einfach ehrlich sagen. Und natürlich auch die Politik Erdogans hat ebenfalls auch bei uns in der Gemeinde Zurückhaltung hervorgerufen und auch Befremdung zum Teil.
Ja, wir merken, wir kommen immer mehr in so eine Weltinnenpolitik, ja, wo das, was in anderen Ländern passiert, wir sofort die Rückwirkungen hier haben, auch durch Social Media, durch Internet, antisoziale Medien direkt in den Schulhöfen drin ist, ja, und dann wird Jude wieder ein Schimpfwort oder es werden Konflikte aus anderen Teilen hier plötzlich ausgetragen. Aber ich erinnere mich auch sehr positiv an Meinhard Tené, unseren gemeinsamen Freund damals, als wir als junge Menschen auf ihn zugegangen sind, Christen und Muslime, wie er sich gefreut hat. Wir wussten gar nicht, dass er Holocaust-Überlebender ist, dass er Angehörige verloren hat. Und er hat uns das auch erst später erzählt, weil er wollte endlich einen Dialog ohne Schuld. Er wollte über die Zukunft sprechen und nicht immer über die Vergangenheit. Das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und wir haben es dann wichtig gefunden zu sagen, aber die Geschichte ist Teil der Zukunft. Wir entwickeln ja Zukunft nur aus Geschichte. Aber er hat das unglaublich genossen, mit den jungen Menschen was zu machen, ja, und nach vorne zu blicken. Ich schaue gerade, ich glaube, ja, ich habe meine 5 Fragen gestellt. Jetzt wärst du dran, denn das ist ja das Wesen des Dialoges, dass man sich gegenseitig befragt. Und ja, jetzt ist Barbara dran.
Ja, jetzt schaue ich auf mein Handy.
Ist erlaubt.
Ja, aber du hast gut übergeleitet. Und zwar meine Frage wäre, wir haben uns ja anlässlich eines Abrahamsfests kennengelernt, damals auch noch von meiner Tene Seligen Angedenkens inspiriert. Und ja, meine Frage wäre, was hat dich motiviert, im interreligiösen Dialog dich zu engagieren?
Genau, also ich komme aus einer nicht-religiösen Familie. Meine Eltern sind aus der ehemaligen DDR, Fluchtversuch, mein Papa Stasi-Haft. Und ich bin hier in Westdeutschland, im Bibelgürtel rund um Stuttgart sozusagen aufgewachsen, zivilreligiös. Also ich hatte keine Religionszugehörigkeit, gehörte keine Kirche an, aber ich war sehr begeistert von Demokratie und Menschenrechten und so bin das auch heute noch, aber das war sozusagen die Prägung. Und dann als Jugendlicher saß neben mir im Ethikunterricht ein tolles Mädel, türkischer Herkunft, die Sarah, und wir sind jetzt bald 30 Jahre verheiratet und haben 3 Kinder. Also der interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein, wie wir nachweisen können. Und so begann bei mir auch das Interesse einfach an anderen Kulturen und Religionen immer mehr zu wachsen. Und ich habe mich dann im christlich-muslimischen Dialog engagiert mich dann auch dafür begeistert, bin der evangelischen Kirche beigetreten, per Erwachsenentaufe, habe dann Religionswissenschaft studiert, Neukonvertierte übertreiben immer. Das ist auch in allen Religionen so. Habe aber dann auch festgestellt, gemeinsam auch mit den muslimischen Kolleginnen und Kollegen, es gab dann durchaus sowohl unter Christen wie unter Muslimen damals auch schon Stimmen, die gesagt haben, wir sollten uns zusammentun gegen die Juden. Und das hat mich gestört und auch meinen muslimischen Mitvorsitzenden in Murat, weil wir gesagt haben, nee. Also Dialog funktioniert ja nicht so, dass sich welche zusammentun und dann ein neues Feindbild suchen. Und so sind wir damals auf den Meinhard Tené und auf die jüdische Gemeinde zugegangen, die israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs zugegangen und haben erst ihn und später auch zum Beispiel dich kennengelernt. Also für mich war das wirklich so ein Ausweiten von Perspektiven. Später kamen noch viele andere Religionen dazu, das Essidentum, die Bahai, der Buddhismus. Das ist das Schöne an der Religionswissenschaft. Ich kann ein Leben lang dazulernen. Also es hört nie auf. Es ist ja schon jede einzelne Religion so riesengroß. Und ich habe sozusagen jetzt das große Glück, dass ich ein Leben des Lernens, des Dialoges leben darf.
Naja, wir haben ja auch durch dich eigentlich, also wir als Religionsgemeinschaft, so den Mut gefasst und auch ich persönlich, muss ich sagen, überhaupt an die Moscheegemeinden heranzugehen. Durch diese Abrahamsfeste bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit muslimischen Gemeinden, auch mit Murat und dir. Und wir haben also auch unsere Hürden überwinden können dadurch. Es war ein ganz wichtiger Schritt, denke ich.
Vielen Dank.
Ja, meine zweite Frage ist, was hat dich als Christ motiviert, die Funktion eines Antisemitismusbeauftragten zu übernehmen? Denn zuerst war ja die Funktion nur auf das Antisemitismusbeauftragte beschränkt. Später hast du ja dann immer wieder auch formuliert, dass du gerne auch für jüdisches Leben dich engagieren möchtest. Ja, was war deine Motivation, das zu übernehmen? war ja abzusehen, als du das damals diese Funktion übernommen hast, dass es nicht ganz einfach sein wird.
Ja, es ist also tatsächlich waren das so zwei Schübe. Das eine hatte ich gerade schon erzählen dürfen. Also das war eben, Dialog funktioniert nur gemeinsam. Wir haben nur eine gemeinsame Zukunft. Wenn wir wieder anfangen, Religion auszugrenzen, anzugreifen, fliegt uns der Laden um die Ohren. Und das war schon so meine Überzeugung. Und damals dann auch im Staatsministerium hatte ich am Anfang die Zuständigkeit für den Dialog mit den Muslimen, dann auch später mit dem Judentum und den anderen Religionen. Ich war aber immer noch sehr optimistisch. Also ich habe einfach geglaubt, wir haben das 20. Jahrhundert hinter uns gelassen und die letzten Ewiggestrigen, die würden wir schon auch noch irgendwie überwinden. Ja, Staatsvertrag 2010, wo das Wort Antisemitismus noch gar nicht vorkam. Und das war eine ganz positive Stimmung damals, dass man also gesagt hat, wir brauchen Kindergärten, wir müssen nach vorne gucken. Ja, und dann war ich 2015/16 im Irak. Dort habe ich das Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder geleitet, vor allem jesidische Frauen und Kinder, die Gewalt durch den sogenannten Islamischen Staat erlitten haben, durch Daesh. Und das hat mein Weltbild drastisch verändert, weil ich habe gesehen, was macht die Klimakrise, wenn es kein Wasser mehr gibt. Wir sprechen hier von Mesopotamien, ja, also vom Land der zwei Flüsse, dort, wo an den Flüssen von Babel auch große Teile der Bibel geschrieben worden sind, die Psalmen, ja, der babylonische Talmud. Das ist, hat ja auch im Judentum eine enorme Bedeutung. Und ich habe diesen Staat sterben sehen und gesehen, wie große Gruppen auf kleine losgehen, wie Sunniten auf Schiiten, auf Jesiden, Kurden, Araber, Turkmenen. Es war dort fast eine Sensation, dass wir als baden-württembergische Team so bunt waren und quasi verschiedene Religionen oder auch keine Religion zusammengearbeitet haben. Und da war eben der sogenannte Antisemitismus ohne Juden. Also die jüdischen Gemeinden im Irak sind vernichtet worden im 20. Jahrhundert von einem Verbündeten von Adolf Hitler, einem Großmufti, Al-Husseini, 1941. Übrigens auch wichtig, ja, da gab es Israel noch gar nicht. 7 Jahre vor der Staatsgründung von Israel, also für alle, die behaupten, erst durch die Staatsgründung wäre der Antisemitismus in der arabischen Welt stark geworden, stimmt einfach nicht. Eher im Gegenteil, so Jüdinnen und Juden wurden vertrieben aus den Ländern und viele sind dann nach Israel gegangen oder nach Europa und Nordamerika. Und das alles wurde mir dort sehr klar. Und ich bin dann zurückgekommen, 2016, wir hatten Landtagswahlen, wir haben einen übelst antisemitischen Abgeordneten bekommen, der es später sogar geschafft hat, von der AfD ausgeschlossen zu werden. Das muss man auch erstmal hinkriegen, der hier mit den Protokollen der Weisen von Zion und so weiter mitten in unserem Landtag präsent war. Und das war dann der Grund, warum ich habe Bücher geschrieben, ich habe Vorträge gehalten, ich war bei euch, ja, ich habe gesagt, Vorsicht, der Antisemitismus kommt wieder, das Thema ist wieder da, man hat noch nicht so richtig verstanden, warum, jetzt wissen wir, es hängt vor allem auch mit dem Internet zusammen, aber es brodelte, es brach wieder auf, wir haben den Gaza-Krieg 2014 schon mal gehabt und so weiter und so fort. Und dann 2018 habt ihr mich dann vorgeschlagen. Das ist etwas, was ich auch immer wieder gerne erzähle, weil es war also wirklich so, die jüdischen Gemeinden im Jahresgespräch beim Ministerpräsidenten, Herr Kretschmann, wir brauchen einen Antisemitismusbeauftragten und wir wollen, dass der Michael das macht. Und ich saß ja mit am Tisch und war etwas geschockt. Und der Rami hatte mir dann in der Pause aber erklärt, Rami Suliman, der Vorsitzende von Baden, ihr hättet mich nicht gefragt, weil ich vielleicht Nein gesagt hätte. Und es stimmt, es ist natürlich wirklich heftig, auch für meine Familie. Ich hätte nicht gedacht, wie viel Hass und Hetze damit verbunden sind. Ich kann jetzt vieles besser nachfühlen, wie das ist, wenn man quasi ständig angegangen, bedroht, beschimpft wird. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel in Langenau jetzt auch eine Kirchengemeinde haben, die ganz stark von Antisemitismus betroffen ist. Und das ist ja, was unser gemeinsamer Lehrer Jonathan Sacks, seligen Angedenkens, der große Rabbiner, eben auch gesagt hat. This hate always starts with Jews, but it never ends with Jews. Mhm. Dieser Hass beginnt immer bei Juden, er endet nie bei ihnen. Das heißt, wenn wir zulassen, dass der Antisemitismus um sich greift, das habe ich ja im Irak gesehen, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Wenn jeder andersdenkende Mensch als Verschwörer gilt, gibt es überhaupt keine Demokratie mehr. Und deswegen war mir das wichtig. Einerseits, ich stehe für die jüdischen Gemeinden ein, aber ich tue nicht Jüdinnen und Juden einen Gefallen. Also ich tue das nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder weil ich denke, ach, die armen Juden, jetzt brauchen die einen Beschützer, sondern ich tue das aus der Überzeugung, dass wir nur gemeinsam eine Zukunft haben. Wenn das wieder so wird, dass hier Menschen Angst haben müssen aufgrund ihrer Religion, war es das. Und das ist auch der Grund, warum ich auch dieses für jüdisches Leben wollte. Es geht mir wirklich um die Zukunft. Ich möchte nicht, dass Menschen sich nur mit der Vergangenheit beschäftigen und sich das Judentum als Schwarz-Weiß-Bild vorstellen mit trauriger Klezmer-Musik, sondern ich möchte, dass sie begreifen, dass wir entweder eine Demokratie bleiben, in der alle Menschen ihre oder auch keine Religion leben können, oder aber, dass wir wieder zurückfallen in Zeiten, wo jeder Mensch immer in der Gefahr ist, seine Rechte zu verlieren. Und deswegen tue ich das tatsächlich, also im Bewusstsein um die Vergangenheit, aber für die Zukunft. Und dann macht's nicht jeden Tag Freude, aber meistens Sinn.
Ja, du hast auch eine ganz wichtige Brückenfunktion übernommen aus meiner Perspektive, weil wir hatten davor sehr gute Kontakte mit der Stadt, aber wir hatten relativ wenig Berührungspunkte mit dem Land. Das war meistens beschränkt auf formale, entweder Festlichkeiten. Und durch dich haben wir so einen wirklich einen unbeschwerten Zugang von unserer Seite zum Staatsministerium, zur Landesregierung, zum Landtag von Baden-Württemberg, aber umgekehrt auch, dass auch die Politiker und Politikerinnen auch zu uns heute wesentlich unbefangener kommen, als das noch Jahre davor war. Also du hast sozusagen in beide Richtungen eine ganz wichtige Brückenfunktion dadurch hergestellt und wir sind dir dafür sehr dankbar.
Ja, da kann ich auch mal verraten aus den Nähkästchen an alle Hörerinnen und Hörer. Auch Politikerinnen und Politiker haben Angst. Es ist nämlich so, dass sie gewusst haben, oh, wenn ich zur jüdischen Gemeinde gehe und ich mache irgendwas falsch, steht es in der Zeitung. Ja, und deswegen war eine große Angst da. Und wenn man sich begegnet hat, war das oft sehr rituell und immer die gleichen Formeln. Nur nichts sagen, was irgendwie, ja, deswegen hat man sich dann auf Reden bezogen, die schon mal gehalten worden sind. Und entsprechend langweilig war es dann halt auch. Und dann quasi einfach zu sagen, hey, jetzt lasst uns diese Ängste mal abbauen. Jetzt gehen wir mal zu Chanukka. Jetzt zünden wir mal gemeinsam einen Leuchter an. Jetzt besuchen wir mal einen jüdischen Kindergarten oder sprechen über das Thema Bildung. Und ihr werdet feststellen, dass genauso vielfältig und zukunftsgewandt, das habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht. Jetzt haben wir ja sogar einen Trend, dass mehr und mehr auch Politikerinnen und Politiker mal an einem Schabbat teilnehmen. Und das ist auch so lustig. Am Anfang bin ich oft gefragt worden, ob ich den begleiten würde. Ich sage, ich muss das nicht begleiten. Eine Ministerin, Minister, ein Ministerpräsident, klar, einmal stelle ich mich dann zur Verfügung, baue die Brücke. Aber an sich ist das doch was Schönes. Es beginnt eine Normalität, ja, dass man auch miteinander befreundet sein kann, dass man sich
kann miteinander lachen.
Lachen, sogar streiten.
Und ja, tanzen.
Tanzen, genau. Essen sowieso, immer ganz wichtig. Und das ist, also da bin ich glücklich, weißt du, da muss ich gar nicht immer dabei sein. Einfach zu sehen, es funktioniert. Die Menschen lernen sich kennen, auch nicht im Sinne von idealisiert. Alle jüdischen Menschen sind bessere Menschen. Nein, es sind Menschen und wir können miteinander reden. Und das freut mich wirklich auch, dass das deutlich zugenommen hat, so eine Selbstverständlichkeit und so eine gegenseitige Neugier.
Ja, das war die eine Seite, diese positive Seite, die wir beide erlebt haben und die auch hier die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg miteinander diesen Prozess durchgegangen ist. Aber auf der anderen Seite hast du auch große Herausforderungen als Antisemitismusbeauftragte gehabt. Und durch unsere Gespräche, auch persönlichen Gespräche, ist mir das sehr bewusst geworden, welche Herausforderungen das für dich und auch für die Familie stellt. Und deswegen ist auch meine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen ernster ist, aber was waren für dich die größten Herausforderungen? Im positiven wie im negativen Sinn oder umgekehrt im negativen wie im positiven Sinn?
Also das Positive ist eindeutig mein Team. Ich habe also tolle Leute, das ist ja auch alleine gar nicht mehr zu schaffen. Also wir haben über 1100 Gemeinden, über 4500 Schulen, wir haben Hochschulen, Unternehmen und so weiter. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da auch täglich reinkommt. Und mein Team kanalisiert das, bremst mich auch. Wir diskutieren viel. Was macht Sinn? Wo kann man sich einsetzen? Weil ich am Anfang schon Gefahr gelaufen bin, alles anzunehmen und auszubrennen. Ja, du könntest als Antisemitismusbeauftragte immer noch mehr machen. Es ist sozusagen, es hört ja nie auf. Es ist ja riesig. Ja, wenn ich jeden Tag eine Schule besuchen würde, hätte ich 10 Jahre lang ohne Wochenende einen Termin und könnte aber gleich wieder von vorne anfangen. Also es ist Wahnsinn. Ja, und dann eben die Frage nach den Herausforderungen. Also ein Antisemitismusbeauftragter nervt, weil eigentlich glauben ja die meisten Leute, es geht sie nichts mehr an. Wenn ich irgendwo bin, dann ist so die Begrüßung normalerweise eine freundliche Form von, Herr Blume, schön, dass Sie da sind, aber was machen Sie eigentlich hier? Bei uns gibt's doch gar keinen Antisemitismus. Den gibt's, also Linke wollen über rechten Antisemitismus sprechen, Rechte über Linke, Religiöse über Säkularen, Säkulare über Religiösen, Christen über muslimischen Antisemitismus, Muslime über christlichen Antisemitismus. Also jeder weiß immer ganz genau, dass es das Problem bei den anderen gibt. Und ich bin die nervende Figur, die dann sagt, Leute, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann muss jede und jeder bei sich anfangen. Wir alle haben Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, diese menschenfeindlichen Einstellungen geerbt und müssen uns damit auseinandersetzen. Und dann können wir auch gemeinsam mit anderen vorankommen. Und damit wirst du bekannt, aber nicht beliebt. Also da machst du dir eigentlich ständig, die Leute verdrehen die Augen. Ich verstehe das auch. Ja, oh, was will er denn noch? Und jetzt machen wir doch schon so viel und jetzt will er wieder was. Und das heißt, ich bin eigentlich ständig in der Position, in der ich Leute dazu auffordere, sich zu verändern, was Menschen nicht gerne tun. Das ist sozusagen das eine. Und damit wird man natürlich auch zum Symbol des Hasses. Also es ist so, dass ganz viele Menschen in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland, einfach nicht wollen, dass es hier funktioniert. Die wollen nicht, dass Juden, Christen, Muslime, anders Nichtglaubende hier so zusammenleben, weil wenn es hier gut funktioniert, dann könnte es ja auch anderswo funktionieren, in Amerika oder sonst wo. Das heißt, ohne dass ich das wollte, ich war halt der Erste und auch relativ viel in der digitalen Welt unterwegs, bin ich relativ früh so getaggt worden als Hassobjekt. Und das geht bis heute weiter, richtet sich auch teilweise gegen meine Familie. Es gibt Karikaturen, wo man mich mit einem Judenstern auf der Brust sieht und so weiter und so fort. Und die Angriffe kommen da wirklich von allen Seiten. Ich musste auch lernen, da Hilfe dann mal zu akzeptieren und nicht das alles mit mir selber auszumachen, weil ich schon auch gemerkt habe, das macht was. Also ich bin jetzt, seitdem ich in diesem Amt bin, kann ich wirklich sagen, ist keine Woche vergangen, wo nicht irgendwelche Hassnachrichten oder auch Drohungen gekommen sind. Der Innenminister hat mir eine Polizistin in mein Team abgeordnet. Ich muss Sicherheitsauflagen erfüllen. Und an manchen Tagen fällt es mir schwer, so fröhlich zu bleiben, wie ich eigentlich bin. Aber dann machen wir wieder eine Podcast-Aufnahme und dann geht's auch wieder.
Ja, dann wäre ich auch bei meiner letzten Frage angelangt. Und zwar, wir haben ja gemeinsame religiöse Vorbilder, die uns miteinander verbinden. Abgesehen jetzt vom Ein-Gott-Glauben.
Ja, genau.
Einen Gott. Aber beide zitieren wir immer gerne Jonathan Sacks, den seligen Angedenkens, den ehemaligen Oberrabbiner von London. Aber welche anderen Vorbilder hast du, die dich motivieren und inspirieren?
Ja, Rabbi Jonathan
Sacks. Religiöse und philosophische Vorbilder.
Genau, Rabbi Jonathan Sacks, genau, ist für uns beide ganz arg wichtig, orthodoxer Rabbiner gewesen, Großbritannien. Und ich bin bis heute beeindruckt, dass er damals Kontakt mit mir gesucht hatte. Ich war noch überhaupt nicht in dem Bereich, ich habe nur im Bereich Religion und Demografie geforscht. Und da kommt eine E-Mail von diesem großen Gelehrten, der einfach Fragen hat und der mich dann auch in sein Buch 2015, Not in God's Name, aufgenommen hat. Und das ist für mich so ein Vorbild, lerne, egal woher. Ja, er hat überhaupt nicht gefragt, er hat ja sagen können, das ist ein Deutscher und das, er wollte einfach wissen, wie ist der Zusammenhang, und das hat mich beeindruckt. Und Rabbi ist eben auch natürlich Jesus, Rabbi Jehoshua, eigentlich griechisch Jesus, arabisch Isa wird er genannt, und ich glaube tatsächlich, ich kann auch meinen eigenen Glauben gar nicht verstehen ohne das. Also du hast vorher zum Beispiel den Talmud, den mündlichen Talmud erlebt, dass die Liberalen ja sagen, man muss es auch immer neu auslegen, und in einer berühmten Szene zum Beispiel, die einzige Szene, wo Jesus schreibt, ist es bei der Ehebrecherin, sie soll hingerichtet werden. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und schreibt in den Sand. Die Leute haben sich immer gefragt, was schreibt er da und warum schreibt er das nicht auf Papier? Aber wenn man die jüdische Tradition kennt, dann weiß man eben genau, dass er legt aus. Er legt aus und er sagt, du kannst nicht einfach ein Todesurteil gegen jemanden verhängen, wenn du selber sündig bist. Und er macht eigentlich genau das. Und ich behaupte halt, wenn man das Judentum nicht kennt, dann kann man das Christentum auch nicht wirklich verstehen. Auch große Teile des Koran übrigens kann man nicht verstehen, wenn man nicht wenigstens die Grundlagen kennt. Deswegen würde ich also wirklich sagen, habe ich viele gemeinsame Vorbilder. Einen, den ich noch erwähnen will, ist Meister Eckhart. Das kennen vielleicht auch einige, weil der hat den Begriff der Bildung in die deutsche Sprache gebracht, aus der Bibel. Und wie hat er das gemacht? Mit Maimonides hat er das gemacht, mit dem Rambam. Ein großer jüdisch-arabischer Arzt und Gelehrter, der gesagt hat, wenn jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dann hat auch jeder Mensch, dann hat die Gesellschaft die Pflicht, jedem Menschen lesen und schreiben zu ermöglichen, die Vernunft zu entwickeln. Und diesen genialen Gedanken übernimmt Meister Eckhart in die deutsche Sprache, in die christliche Theologie und sagt, auch Frauen dürfen lesen und schreiben lernen. Hat er mächtig Ärger für gekriegt, klar, 13. Jahrhundert, aber ich finde, er hatte recht. Deswegen würde ich also sagen, für mich sind die religiösen Vorbilder die, die uns daran erinnern, dass wir gemeinsame Wurzeln haben, den Ein-Gott-Glauben, die Alphabetisierung, die Bildung. Und ich glaube wirklich, und das will ich auch mal da allen sagen, dass man von anderen Religionen viel lernen kann. Und wer es nicht mit Religion hat, der betrachte Meister Yoda oder Meister Oogway von Kung Fu Panda, der den Taoismus repräsentiert. Es gibt immer eine Chance, voneinander zu lernen. Und das ist das, was mich so fröhlich macht, trotz allem, und warum ich dir super danke, dass wir heute miteinander fröhlich dialogisieren konnten.
Ich danke dir auch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt mal unser Test mit diesem gegenseitigen Befragen. Ich sehe hier in strahlende Gesichter. Einige haben auf die Uhr geguckt. Wir waren möglicherweise im Dialog über der üblichen Zeit. Aber das ist nun mal so, wenn man miteinander quasselt. Und deswegen gibt's ja auch jeden Morgen ein Tesla Kaffee. Ohne das sind diese Zeiten gar nicht zu bestehen. Seid lieb zueinander, sucht den Dialog, nehmt euch Zeit füreinander. Und es gibt ja auch noch viele alte Folgen von Verschwörungsfragen, die noch nicht so dialogisch sind. Für diejenigen, die lieber straight belehrt werden wollen, haben wir also auch was. Wir wünschen euch alles Gute. Barbara, ich würde dir einfach unabgesprochen die letzten Worte für diese Folge über das einfach, was dir auf dem Herzen liegt.
Ja, zuerst mal danke ich dir für diesen Podcast und die Möglichkeit, ihr etwas über das Judentum zu erzählen. Ich glaube, ich würde so als letztes nicht enden wollen mit einer Antwort, sondern ich würde das, was im Judentum eben charakteristisch ist, dass man nicht mit einer Antwort beschließt, sondern immer mit Fragen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast jetzt bei euch Fragen aufgeworfen hat und wir dadurch auch weiterhin im Gespräch bleiben.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.